Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit der Frühlingsluft weht der Stundenschlag der St. Magdalena-Kirche über dem Tal von Saint-Marie-aux-Mines im Elsass, das die Deutschen Mariakirch nannten. Der idyllische Ort ist weit über seine Grenzen für seinen Silberbergbau und die vielen Mineralien bekannt, die hier gefunden wurden. Am Ende des 17. Jahrhunderts siedelten sich etwa 60 Wiedertäuferfamilien aus der Berner Region unter der Führung von Jakob Ammann im Tal von Saint-Marie-aux-Mines an. Ihre Herden waren die größten und ihre Felder fruchtbar, so wird berichtet. Hier kam es allerdings 1693 zu einer Spaltung der Anhänger von Jakob Ammann und den Wiedertäufern, die man auch Anabaptisten nannte, weil er größere Stränge und einfachere Kleidung forderte. Die neue Gemeinde, die Jakob Ammanns Partei genannt wurde, wanderte später nach Nordamerika aus, wo man sie noch heute Amische nennt. Außer der Bibel bedienten sich die Anabaptisten einer Liedersammlung, die Ausbund genannt wurde. Dieses Gesangbuch wird heute noch immer von den Amischen benutzt. Das ist das Lied Nummer 414 aus dem Ausbund. Menno Simons benannten Mennoniten siedelten auch einige Kilometer nördlich von Saint-Marie-aux-Mines rund um den heutigen Ort Le Auwald. Um ihren Spuren zu folgen, besuchen wir in Le Auwald den ehemaligen Pfarrer Reinhard Wild, der sich intensiv mit der Geschichte des Ortes beschäftigt hat und das Pfarrhaus bewohnt. Reinhard Wild empfängt uns mit einem freundlichen Händedruck an der Haustür und geleitet uns in sein Arbeitszimmer, wo er für uns eine ganze Reihe alter Dokumente auf seinem Schreibtisch ausgebreitet hat.
Leute aus Chardenau, das ist aus der Schweiz, sind hierher gekommen und haben dann hier Höfe aufgemacht mit Waldarbeit, mit Viehzucht und so weiter. Und das sind verschiedene, Hameau heißt also Französisch, also verschiedene Höfe dann entstanden hier, die Neumelkerei und so.
Wie der Ortsname Le Auwald schon sagt, rundherum gibt es Wald ohne Ende und von den Mennoniten erzählt man, dass sie Meister im Holzbau waren.
Das waren Anabaptisten, die wurden also vertrieben da aus der Gegend von Bern und wurden hier aufgenommen und es waren tüchtige Leute. Und es gibt bis heute noch Beziehungen zwischen Chardenau. Vor 14 Tagen wurden die Leute von hier eingeladen zu einem Fest, 400-jähriges Jubiläum der reformierten Kirche in Chardenau. Und das gibt immer noch Familien, die also Beziehungen haben mit Leuten aus Chardenau seit dem 17. Jahrhundert.
Le Auwald liegt im Tal der Anklau um die 500 Meter höher als das Rheintal. Im Sommer ist es hier kühler und deshalb wurde der Ort bald eine beliebte Sommerresidenz der wohlhabenden Familien aus Straßburg und im Grand Hotel residierten etliche berühmte Gäste, erzählt Reinhard Wild.
Da war auch die Königin von Dänemark da und de Gaulle hat auch mal hier geschlafen und der Adenauer und Künstler. Es war so ein Rendezvous der einer gewissen Elite aus Europa hier.
Das war ganz sicher ein Kontrast zum einfachen Leben der Mennoniten. Um deren Spuren weiter zu verfolgen, verlassen wir Le Auwald auf steilen Pfaden, vorbei an den Wasserfallkaskaden der Anklau. Es geht bergauf durch nahezu unberührte Wälder nach La Brooke, das im Tal der Bruche liegt. Vom Ufer der plätschernden Bruche führt der Weg wiederum serpentinenartig hinauf nach Salm, wo die Mennoniten den Bergrücken rund um Salm bewohnten und ihren traditionellen Landbau betrieben. Dort wollen wir den Spuren auf dem Mennonitenpfad folgen, einem Rundwanderweg mit 6 Stationen. Der Parkplatz am Forsthaus Salm ist der Startpunkt. Wir beginnen unsere Wanderung an einer weiten, saftigen Wiese, auf der malerische Heuballen einen farbigen Kontrast zu den Wattebauschwolken des tiefblauen Himmels bilden. Die erste Station von 6 befindet sich nur unweit des Startpunkts, wo wir am Waldrand die Hinweisstele des alten Mennonitenfriedhofs finden.
Wir stehen gerade vor dem Eingang des alten Mennonitenfriedhofs von Salm. Es scheint hier noch alte Grabsteine zu geben. Einen von Nikolaus Augsburger, geboren am 8.9.1802 und gestorben am 4.4.1890.
Nikolaus Augsburger. Auf unserer weiteren Wanderung werden wir seinen Spuren noch öfter begegnen. Die Natur hat die alten Grabsteine über mittlerweile mehr als ein Jahrhundert gezeichnet und verwittert. Der weitere Weg führt wiederum über eine mit Wildblumen übersäte Wiese in einen Mischwald, der nach einer Weile eine Lichtung freigibt. Mittendrin dominiert eine gewaltige und, wie wir lernen, uralte Eiche.
Die Eiche ist 1793 gepflanzt worden und sie steht heute auf einer Freifläche mitten im Wald, umrahmt von Tannenbäumen und Birken.
Diese Eiche wurde im Jahr 1793 gepflanzt. Sie soll an ein Dekret zur Befreiung der Mennoniten vom Wehrdienst erinnern, das 1793 unter anderem von Robespierre unterzeichnet wurde. Wir wandern weiter durch Feld und Wald. Hat man den Bergrücken erklommen, sieht man schon aus der Ferne einige Bauernhöfe. Der Weg führt tatsächlich mitten durch den größten dieser Höfe. Im Fenster des Wirtschaftsgebäudes sehen wir eine ganze Reihe von Milchkannen und Käsereiutensilien. Die Tür der Käserei steht offen und Abel Thomas begrüßt uns mit einer einladenden Geste.
Wir produzieren hier unterschiedliche Käsesorten aus Schafs- und Kuhmilch, die wir an örtliche Lebensmittelgeschäfte verkaufen und auf den Märkten anbieten.
Abel hat uns einen Besuch bei Klaus Döring empfohlen, der nebenan seit Jahrzehnten hier oben wohnt und lebt. Wir klingeln an seiner Türglocke. Klaus Döring begrüßt uns Wanderer mit einem freundlichen Handschlag und erzählt uns, wie er in diese Mennonitensiedlung gefunden hat.
Ich habe Entwicklungssoziologie in Berlin studiert und hatte eigentlich die Idee, in die dritte Welt zu gehen, um dort Projekte zu unterstützen, die ich sinnvoll finde. Dabei ging es mir auch immer gegen die landläufige Politik der Industrialisierung zu arbeiten, sondern mehr für Erhalt von traditionellen Lebensweisen. Ich kannte dann hier eine Gruppe, die diesen Hof hier aufgebaut hat und die dieses Leben einfach wirklich leben wollen. Also raus aus der großen Politik und rein in selber machen und selber vorleben, was man für richtig hält. Und das hat mich sehr beeindruckt und da bin ich zugestoßen und dabei geblieben.
Zu dieser Lebensphilosophie passte natürlich, so erzählt Klaus Döring, die Lebensweise derer, die diese Siedlung im späten 18. Jahrhundert aufbauten und bewohnten.
Die Mennoniten sind ja bekannt für eine sehr einfache, traditionelle Lebensweise. Und wir versuchen, also bei uns gab es Leute, die sehr dafür waren, also auch mit Pferden zu arbeiten und mehr vom Eigenanbau zu leben. Und dann gibt es Leute, die mehr über die Märkte gehen wollen, auch Geld verdienen wollen. Und wir versuchen hier einen Kompromiss zu schließen aus diesen beiden Ideologien.
Auf dieser Welt gibt's kein Land, wie unsere Kionsknabe, denn sie sind kein lustig, sparen und frei, und sie helfen die schönste schwarze Kind.
Man muss schon genau hinhören, wenn Fanny Schwarz in dem heute noch von den Amischen gesprochenen Berndeutsch von ihren Kühen singt. Man versteht Fanny schon deutlicher, wenn sie erzählt, wie sie eine braune Kuh gekauft hat.
Letztes Jahr haben wir in der Richard eine braune Kuh gekauft und ich habe sie gemelcht den ganzen Winter und habe Käse gemacht. mein Vorvater hat Käse gemacht und mein Daddy Samuel sehr schwarz hat Käse gemacht und now habe ich.
Wenn man es genau überlegt, sind Klaus Döring und seine Freunde hier oben genau in die Fußstapfen der ehemaligen Bewohner der Mennoniten getreten.
Das ist ja eine Graswirtschaft, das heißt, wir haben drei verschiedene Herden, Kühe, Schafe und Ziegen und eine Käserei dazu und leben davon Milchprodukten auf den Wochenmärkten in der Umgebung bis Straßburg diese zu verkaufen.
Der Käse, da blicken wir irgendwie in die historische Vergangenheit des Schweizer Käses, dessen unterschiedliche Rezepte wohl auch zumindest teilweise von den Mennoniten stammen.
Mein Vater ist ein Käser, sie und ein Käser, so bin ich.
Wir verabschieden uns von Klaus Döring und verlassen das Gehöft, um dem Mennonitenpfad weiterzufolgen. Nächstes Ziel ist das Gasthaus und Restaurant Adam, das wir leider geschlossen und verlassen vorfinden. Irgendwie passt das verlassene Restaurant zum Thema der dortigen Station 4 des Mennonitenpfades, L'Emigration. Auf der Stele lernen wir, dass es bereits um 1830 eine große Auswanderungswelle der Mennoniten, die hier lebten, in die USA gab. Es wird berichtet, dass 174 Passagiere nach einer siebenwöchigen Seereise im Hafen von New Orleans ankamen. Von dort reisten die Auswandererfamilien aus dem Elsass mit einem Mississippi Steamboat weiter und verteilten sich auf die Staaten Illinois und Pennsylvania. Das waren unter anderem, so lesen wir, die Familien Gingrich, Beller, Gerber, Bader, Augsburger, um nur einige zu nennen. Nicht weit vom Restaurant Adam entfernt wohnt seit Jahrzehnten Alain Montagne, der uns erzählt, dass es doch noch Reste der Mennonitenfamilien im Elsass gibt.
Hier im Elsass gibt es noch Mennoniten. Das sind meistens Bauern. Da ist einer in Burgbrüch, der verkauft Tannenbäume. Der lebt ganz wie früher zurückgezogen und verkauft an Weihnachten Bäume.
Alain wohnt einen Steinwurf vom Haus Kupferschmidt, der Station 5 des Mennonitenpfades entfernt. Das Gehöft aus Buntsandstein wurde 1791 errichtet. In diesem Haus wohnten mehrere Generationen von Mennoniten, insbesondere die Familie Nikolaus Augsburger. Das Haus trägt allerdings den Namen einer anderen bemerkenswerten Persönlichkeit, eben Jakob Kupferschmidt. Er war es, der 1793 von den Revolutionsbehörden die Freistellung seiner Religionsbrüder vom Wehrdienst erlangte. Dann treffen wir Monika Lieske und die Familie Rastemborski, die hier oben auch auf Entdeckungswanderung unterwegs sind.
Wir sind den Mennonitenweg gelaufen. Er war etwas eigenartig ausgestattet zum Anfang, weil wir haben so ein Buch uns geholt, mystische Wege. Es war wunderschön gewesen. Der Abstieg dann praktisch von der großen Eiche, dann, die man umarmen kann, dann runter ins Tal über die Ebene und dann wieder zu der Gaststätte, die geschlossen hatte, was schade war. Ne? Aber es geht einem auch ganz schön in die Beine. Und das eine ist dann, als wir den Abstieg gemacht haben, da war dann nochmal so ein Hof, da waren sehr viele Häuser und das war wohl das Zentrum der Mennoniten gewesen. Und das ist eigentlich alles, was wir wissen.
Ulrike Rastemborski hat mit ihrer Familie aber noch einen anderen Wanderweg entdeckt, der auch am Parkplatz des Forsthauses Salm beginnt und zur ehemaligen Burg Salm führt.
Ein wunderbarer Naturweg. Man kann über Stock und Stein wirklich hier hochsteigen und wenn man oben am Bergfried angelangt ist, hat man eine wunderbare Aussicht bis hin zum Le Donon und der Rheinebene. Sehr beeindruckend. Wir kommen aus einer Großstadt, aus Berlin und da ist das hier einfach richtiges Kontrastprogramm.
Alain Montagne weiß natürlich, was man unterwegs links und rechts neben den Wanderpfaden auch findet.
Wir haben sehr viele Walderbeeren. Meine Frau, die heißt Françoise übrigens, die macht sehr gutes Eis. Und zwar mit den Wilderbeeren. Also das ist ein Geschmack, das kann man gar nicht... Es gibt Leute, die kennen den Geschmack gar nicht von der richtigen Erdbeeren. Das sind die richtigen Erdbeeren, das sind die wilden Erdbeeren. Denn alles andere ist gezüchtet. Übrigens, auf Salm gibt es so viele Kräuter. Wenn sie da drauf laufen, kommt ein Geruch in die Nase, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie gut dass das riecht. Ne?
Das ist ohne Zweifel eine kulinarische, aber auch eine duftende Abrundung unserer Wanderung auf den den Spuren der Mennoniten hier oben auf Salm. Alain Montagne hat nicht übertrieben, die Waldbeeren wachsen hier oben allenthalben und das trifft auch auf die vielen Wildkräuter zu, deren Duft über die Wiesen weht. Bleibt zu hoffen, dass diejenigen, die dieses Idyll vor langer Zeit verlassen haben, in der neuen Welt ein ebenso schönes Zuhause gefunden haben. Interessanterweise wurde uns erzählt, dass die Nachfahren um etwas Samen der großen Eiche gebeten haben, die ihre Ahnen hier oben im Jahr 1793 gepflanzt haben.
Ons gabali sets no spiese, wo mi trage des Hesele und Scholli, und versiere und versamme het me nix so zähn.